Liebe Marie, vielen Dank, dass ich dich sozusagen fast ganz nah bei mir habe. Aber digital ist man ja ab und zu näher sogar als analog. Marie, wir fischen in einem ähnlichen Teich. Wenn du bist ja viel jünger, kannst du ja fast meine Enkelin sein. Aber ich finde das toll, was du machst. Kannst du dich vielleicht selber in 2, 3 Sätzen vorstellen?
Ja, sehr gerne, Richard. Vielen Dank, dass ich für die Einladung und dass wir hier digital uns nahe sind. Mein Name ist Marie Meyer-Magtl. Ich bin seit 5 Jahren dran, Menschen dabei zu unterstützen, mehr Freude ins Arbeitsleben zu bekommen. Ich mache 1:1 Coachings und mir geht es darum, dass man Montagmorgen wieder mit einem Strahlen in die Arbeit geht und wieder eben diese Freude ins Arbeitsleben holt.
Da ist die Frage sofort aufgelegt. Warum haben die Menschen keine Freude beim Arbeiten?
Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Gründe. Und ich glaube, lass es mich auf 2 Themen zusammenzufassen. Das eine sind Rahmenbedingungen, die die Menschen unglücklich werden lassen. Sei es von der Arbeitszeit, vom Arbeitsort, von ja, vielleicht Organisation, komplexen Organisationsstrukturen, die lange Entscheidungswege bedeuten. Und das zweite wesentliche Thema ist die Tätigkeit, auch im Sinne von das, was ich tue, bereitet mir das Freude und empfinde ich das als sinnvoll. Und das dritte, wirklich noch ein drittes hinzu, sind natürlich die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Also fühle ich mich wohl mit meiner Führungskraft? Mag ich mein Team? Und ist da sozusagen das persönliche Umfeld für mich auch förderlich und stärkend?
Jetzt sage ich das ganz flapsig einmal so als These. Die Menschen halten nichts mehr aus. Die Menschen sind nicht mehr leidensfähig. Natürlich ist klar, wenn was extrem ist, dann muss man was dagegen tun. Aber es ist nicht so, dass wir heute so mit diesen Tinder wisch auch unser Leben organisieren. Ich mag das nicht, dann mache ich was anderes. Und ich mag das nicht, dann mache ich wieder was anderes.
Also tatsächlich ist es so, dass zu mir Kunden und Kundinnen kommen, die teilweise mehrere Jahre frustriert in ihrem Job sind.
Okay.
Und nicht wissen, was sie tun sollen und wie sie da rauskommen. Das sind nicht Personen, die alle 2, 3 Monate den Job wechseln, sondern die gerne arbeiten gehen, die wirklich ihren Beitrag leisten wollen, die Bock auf Leistung haben und die aber schon zu lange leiden. Und das waren viele Themen, die da reingespielt haben. Ja, fehlende Wertschätzung, Führungskräfte, die sie nicht fördern, langweilige Tätigkeiten. Also da waren alle Gegebenheiten, also Rahmenbedingungen, das persönliche Umfeld war nicht angenehm und gleichzeitig auch noch die Tätigkeit hat auch nicht gepasst. Und das über 5 Jahre. Und sie hat sich immer wieder reingequält und immer wieder reingequält. Und mit dem Coaching ist es ihr dann gelungen, sich davon zu lösen und in eine andere Stelle zu wechseln, in einem anderen Unternehmen. Und da ist sie gut angekommen.
Was hat dich motiviert, das zu tun, was du heute tust? Du hattest ja einen gut bezahlten Job. Hast den hingeschmissen oder hast ihn aufgegeben? Hast die Selbstständigkeit, das Risiko der Selbstständigkeit gewagt? Aber was war deine Triebfeder, das zu tun?
Ja, meine Triebfeder war der Sinn. Also ich habe ursprünglich Betriebswirtschaft studiert, war dann im Controlling, habe Leitung Controlling gemacht in Berlin und war dann Finanzleiterin in Hamburg. Habe wirklich sehr gut verdient, war in einem gemachten Nest. Es war klar, ich werde weiterhin vom Unternehmen gefördert. Alle waren begeistert von mir und fanden mich gut. Die nächste Stelle wäre dann Vertriebsleitung gewesen, ganz lustig, die ich aber nicht mehr angetreten habe. Und für mich war es wirklich, also ich war in einer Umgebung, wo die Rahmenbedingungen super gepasst haben. Ich war in einer Umgebung, wo auch meine Führungskraft und mein Team und meine Mitarbeiterinnen wirklich ein gutes Miteinander hatten und ich mich sehr wohl fühlte. Also nicht nur Kuschelkurs, sondern wir konnten auch wirklich auf einer professionellen Ebene Probleme diskutieren, Herausforderungen angehen. Mein Thema war immer die Tätigkeit. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich als Finanzleiterin nicht diese für mich mein volles Potenzial entwickeln kann und das, was ich tue, jemand anderer viel besser könnte als ich. Und ich habe gemerkt, irgendwie komme ich da an meine Grenzen. Ja? Und ich dieses Sinnthema, also ich saß mit meiner Mama auf der Parkbank in Krakau und da habe ich mir überlegt, so spende ich jetzt einfach sehr viel oder gehe ich als Finanzleiterin in eine NGO oder was tue ich eigentlich? Und habe dann gemerkt, nicht einmal als Finanzleiterin in einem Verein oder in einer Nichtregierungsorganisation wäre ich selber, weil mir das Thema Finanzen einfach nicht, da kommt nicht die Leidenschaft raus, ja, da ist nicht die Begeisterung da. Genau.
Trotzdem, wenn ich unterbrechen darf, in diesem Arbeitswelt gab es doch sicherlich Dinge, die dir besonders in Erinnerung sind, nämlich Highlights, das war super. Und auch Dinge, die waren so ganz weniger super. Ist da irgendwas noch davon in Erinnerung, bevor wir uns quasi in die Zukunft begeben?
Ja, einiges. Also ein Lowlight, das mir einfällt, war, und Highlight eigentlich gleichzeitig, es war eine ganz spannende Kombination. Ich habe eine sehr hohe Gehaltserhöhung bekommen. Mit der habe ich überhaupt nicht gerechnet. Die hat mir mein Vorgesetzter gegeben und hat als Wertschätzung und wie toll er meine Arbeit findet. Das war damals als Leitung Controlling in Berlin. Und ich habe dann flapsig geantwortet, dass ich mich wahnsinnig freue über die Gehaltserhöhung. Aber dass es mir ja viel wichtiger ist, dass ich Freude in der Arbeit habe. Und das hat er nicht verstanden.
War er nachher ein bisschen vor den Kopf gestoßen?
Ja, er war vor den Kopf gestoßen und er fühlte sich auch nicht gewertschätzt. Also sozusagen, ich hätte mich quasi nur freuen sollen und nichts mehr sagen. Genau. Genau. Also das war Highlight und Lowlight zugleich, wo ich das erste Mal so wirklich gemerkt habe, okay, ich fühle mich in diesem Setting unverstanden.
Jetzt gehen wir in die Zukunft. Du hast gesprochen vom Sinn. Heute heißt es immer Purpose. Also wir haben ja alles verenglischt. Genau. Aber wenn du mit jungen Leuten sprichst, so ist also der Purpose das Allerwichtigste. Ich will es nicht abwerten damit, aber ich darf es ein bisschen ironisieren.
Bitte.
Denn natürlich ist der Sinn das, was uns die Freude bringt beim Arbeiten. Es bringt uns nicht die Kohle. Es bringt uns in der Regel nicht. Es zahlt die Rechnungen selten. Aber der Sinn ist wahrscheinlich der Treibstoff. Kann ich das so ausdrücken?
Ja.
Jetzt, was ist dein Treibstoff, den du jetzt da, oder welchen Treibstoff hast du jetzt genommen in der Veränderung?
Ich liebe es, Menschen zu unterstützen. Und diese Unterstützung von Menschen war seit jeher mein Treibstoff. Ich habe den aber als Finanzleiterin nicht erkannt. Aber mein Treibstoff als Finanzleiterin war, dass ich Menschen unterstützen kann, mit Zahlen, Daten, Fakten ihre Arbeit gut zu machen und besser zu machen. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich mit dem aber halt nur bedingt helfen kann und dass ich eine andere Funktion, eine andere Art Arbeit brauche, wo ich noch mehr unterstützen kann und vielleicht weniger im Excel Zahlen schupfe. Genau. Und das war dann der Treibstoff, auch zu merken, hey, mir ist es wichtig, Menschen zu unterstützen im Arbeitsleben. Und bis dato war es eher so dabei, ein erfolgreiches Arbeitsleben zu haben und dann aber auch erfüllt zu sein im Arbeitsleben, also das Herz auch mitzunehmen. Und da kommt dann auch die Freude in der Kombination.
Jetzt bist du eine junge Frau, die sich auch dem Thema ältere Menschen und Alter und Entwicklung und diesem ganzen Komplex, damit beschäftigst du dich.
Ja.
Was hat dich denn dorthin gebracht?
Eine sehr spannende Frage. Ich glaube, als erstes würde ich antworten, eine Mutter, die über dem damaligen Altersdurchschnitt lag. Also meine Mutter hat mich bekommen, als sie 38 Jahre alt war.
Ja.
Eine Großmutter, die ihrerseits meinen Vater auch mit 38 bekommen hat, was für die damalige Zeit sehr ungewöhnlich war. Das heißt, mein Opa habe ich nie kennengelernt, der ist noch unterm Kaiser zur Welt gekommen, 1890 oder so. Das heißt, wir haben da in der Familie zum einen große Altersabstände und dadurch habe ich einen ganz anderen Bezug zum Thema Alter schon als Kind miterlebt. Und gleichzeitig auch durch meine vielen Asienreisen miterlebt, dass Menschen, die dort älter werden, einen ganz anderen Stellenwert in der Gesellschaft haben als bei uns. Und ich glaube, das in Kombination war es, was mich dazu gebracht hat und geführt hat, diesen Menschen, die so viel Erfahrung haben, wieder eine Sprache verleihen, weil sie gehen aus meiner Sicht irgendwie unter in der Gesellschaft. Das sind diese arbeitende Bevölkerung, auf der liegt der Fokus und alle, die nicht arbeiten, sei es jetzt Kleinkinder, sei es alternde Bevölkerung, ja, Menschen mit Behinderung, die haben irgendwie diesen Platz und diese Resonanz und diese, wie soll ich sagen, diese Präsenz nicht in unserer Gesellschaft.
Also ich würde es nennen, das Paradies Pension, in das du abgeschoben wirst. Und sozusagen Papa und voll nett. Aber ja. Ich glaube, du hast vollkommen recht, sie werden unsichtbar.
Ja.
Und hätten auf der anderen Seite, und da bin ich ja dann wieder bei meinem Thema, so viel Energie und so viele Möglichkeiten und Wissen, Erfahrung, Netzwerke, dass man das unbedingt nützen sollte. Nämlich nicht nur, um damit Firmen besser dastehen zu lassen, sondern auch für die Menschen selber. Da sind wir wieder beim Purpose, da sind wir beim Sinn, den ältere Menschen benötigen, um in der Früh aufzustehen, eine Struktur und so weiter. Aber ich will keinen Parallelvortrag halten dazu. Mich interessiert es nur, wie eben eine junge Frau wie du sich dieses Themas angenommen hat. Gehen wir vielleicht noch ein bisschen weiter zu Frauen. Frauen im Alter von, sagen wir, 45, 50, noch nicht alt, aber eigentlich schon an der Schwelle zum nicht mehr wahrgenommen werden.
Ja.
Ich beschäftige mich ja gerade mit dem nächsten Buch über die vergessenen Frauen. Also Frauen, die vielleicht 20 Jahre zu Hause waren, sich um Eltern, Kinder und so weiter gekümmert haben und dazwischen vielleicht natürlich wahnsinnig viel gelernt haben, aber nichts für den Job, wo sie vielleicht vorher waren oder wo sie hinwollen. Was würdest du diesen Frauen raten, jetzt als Coach und Trainerin, wenn die sagen, sie, man nimmt mich nicht wahr, wenn ich irgendwo hingehe? Was könnten wir diesen Frauen aus deiner Erfahrung heraus sagen?
Aus meiner Erfahrung heraus ist das Wichtigste das Netzwerken. Weil ja, man wird nicht wahrgenommen, der Lebenslauf wird bei den Bewerbungen nicht ernst genommen, der wird dann gleich in den Papierkorb geworfen, was sehr, sehr schade ist. Und da gibt es auch Personen, die sozusagen Unternehmen dabei begleiten. Ich begleite ja Einzelpersonen und deswegen würde ich hier den Einzelpersonen wirklich raten, zu schauen, unter die Leute zu gehen, sich zu verknüpfen, wieder mit anderen Menschen auszutauschen, auch gerne mit Jüngeren auszutauschen, um da wieder reinzukommen sozusagen in diese Welt, würde ich es jetzt fast nennen. Ja?
Ich würde ergänzend fragen, reicht das Netzwerken per se? Ich bin in sehr vielen Netzwerken und wie soll ich sagen, sich dort zu verkaufen, unter Anführungszeichen, sich zu präsentieren, ist unheimlich schwierig.
Ja.
Weil du hast ja mit so vielen sozialen Strömungen zu tun und außerdem sehen es wir nicht gern, wenn die Menschen sich so verkaufen wollen. Wäre das nicht jetzt die Voraussetzung dafür, um in Netzwerken erfolgreich zu sein, heißt doch wahrscheinlich auch, mit relativ viel Selbstvertrauen aufzutreten. Und zu sagen, ich weiß, wer ich bin. Das kann ich, das habe ich, das will ich. Denn wenn du jetzt Anführungszeichen Mäuschen in einem Netzwerk bist, dann wirst du nicht auffallen und dann wirst du nicht wirklich viel generieren können daraus.
Ich glaube, es hängt wirklich davon ab, in welchem Netzwerk du unterwegs bist. Das möchte ich gleich einmal vorweg schicken. Ich bin in einem Frauennetzwerk, wo das nicht der Fall ist, wo man sich wirklich unterstützt, unabhängig von Alter, Herkunft, aber eben in diesem Frauennetzwerk. Und auch mein neu gegründeter Verein, die WirkschafferInnen, würde ich nicht sagen, dass wir dort nur Leute fördern, die am lautesten schreien und präsentieren, sondern wo die Vielfalt aus meiner Sicht auch ganz, ganz stark gefördert und unterstützt wird. Und da, es ist ja nicht, wie soll ich sagen, nicht der, der am lautesten schreit, muss der beste oder die beste Mitarbeiterin sein, sondern es kann auch die Person sein, die still in der Ecke sitzt und dort ihre Sachen macht, ja. Also diese, und wir haben als Gesellschaft einen Blick, dass extrovertierte Menschen, also Menschen, die viel unter Menschen sind, Menschen, die besonders laut sind, Menschen, die besonders präsent sind, da haben wir das Gefühl, die haben Können. Dass aber auch Menschen, die wie mein Partner nicht ständig auf Netzwerkveranstaltungen sind, sondern gerne auch durchaus viel zu Hause sind, nicht so viel unter Menschen sind, viel nachdenken und eher sozusagen auf der introvertierteren Seite sind, auch Qualitäten haben, das geht im Moment gefühlt in der Gesellschaft ein bisschen unter. Also diese Vielfalt zu schätzen, ja. Und wenn du 5 Leute hast, die alle im Mittelpunkt stehen und laut schreien, wird das Ergebnis nicht gut sein. Und umgekehrt ist es genauso. Wenn du 5 Leute hast, die eher ruhig sind, wird das Ergebnis auch nicht gut sein, sondern diese Durchmischung macht es eigentlich auch erst aus in Unternehmen und in Teams und in Familien von mir aus, die dass man da wirklich die Potenziale heben kann. Also ich fordere dazu auf, dass auch stille Mäuschen, wenn du es jetzt so nennen magst, ja, also das können ja Männer und Frauen sein, dass denen auch zugehört wird, weil auch die haben viel zu sagen und die haben genauso Qualitäten.
Also ich gebe dir vollkommen recht. Es war auch nicht gemeint, dass man besonders laut schreien soll dabei. Ich meine eher, dass man Mann wie Frau, wenn sie die Möglichkeit bekommen und auch gefragt werden, ihre Fähigkeiten mit gewissem Selbstbewusstsein vertreten sollen. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn ein Mann gefragt wird, kannst du Englisch? Und er kriegt 3 Sätze halb gerade heraus, so dass es vielleicht seine nähere Umgebung versteht, dann meint er, er kann einen englischen Vortrag halten. Wenn du eine Frau fragst, sagt sie, na, ich glaube, du musst jetzt halt einen Kurs machen, damit ich mich dann traue, das nach außen zu geben. Das habe ich damit gemeint, dass hier Selbstbewusstsein, nämlich auch in dem, was diese oft sehr stillen Menschen an irrsinnigen Fähigkeiten haben, aber auch sagen, ich habe das, ich kann das, wenn ich es kann, nicht übertreiben, aber mit gewissem Selbstbewusstsein aufzutreten. Ja. Das war damit gemeint. Und daher glaube ich, dass in diese Richtung das stützende Selbstbewusstsein, wollen wir so sagen, auch, glaube ich, eine wichtige Übung ist dabei.
Ja, da, also so gesehen stimme ich dir vollkommen zu. Es ist wichtig und es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir auch stolz sind auf das, was wir können. Und das ist etwas, was dann oft als Überheblichkeit oder Arroganz oder so tituliert wird. Und ich glaube, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass wir uns selber kennen. Und uns selber auch schätzen. Und ich habe in meinem Buch, das in Kürze erscheinen wird, das Thema auch bewusst, also ich schreibe über die berufliche Neuorientierung und ich habe das Thema auch bewusst reingenommen in ein Kapitel, wo es um das Thema Können geht und wo wir uns bewusst innehalten und schauen, worauf sind wir stolz. Und da kannst du Menschen fragen, denen fällt nicht einmal ein Satz ein. Und da gilt es dann wirklich, dran zu bleiben und zu schauen und Selbstwert zu stärken.
Sag mir noch was zu dem Buch. Wie heißt das Buch?
Mach den Montag magisch.
Mach den Montag magisch. Eine Alliteration natürlich.
Genau, wunderschön. Ich bin ja auch Marie Meyer-Magdl.
Genau. Ich hoffe, ich darf das eine oder andere daraus zitieren für mein nächstes Buch.
Sehr gerne.
Nächste Frage ist Netzwerke. Du hast also von 2 Netzwerken gesprochen, das eine Frauennetzwerk und das andere die Wirkschafferinnen. Mhm. Sag mir von beiden in 2 Sätzen, was sie tun und warum es so wichtig ist, dort Mitglied zu sein. Mhm.
Die Sorority sind ein Verein, der sich ja zur Aufgabe gemacht hat, Frauen und als Frauen gelesene Personen zu verknüpfen und in unterschiedlichsten Bereichen zu unterstützen, sei es Arbeit, sei es gemeinsam ins Theater gehen und Nachbesprechungen machen, kommen eher aus der künstlerischen, journalistischeren Ecke und bieten regelmäßig Veranstaltungen an, sind in Wien ansässig. Und die WirkschafferInnen, die habe ich gemeinsam mit der Nicole Hubiger-Clemens jetzt gegründet im August 2024, also ganz neu. Und da geht es wirklich darum, unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, also sämtliche Diversität erlaubt, Menschen zusammenzubringen, die für die 17 SDGs, also die Nachhaltigkeitsziele der UN, sich einsetzen und die Welt positiv gestalten wollen. Entweder tun sie schon oder sie wollen und es geht um Inspiration und Austausch. Und da gibt es regelmäßige Veranstaltungen. Die erste Veranstaltung ist im November 2024, wo wir live einen Podcast aufnehmen mit der Schauspielerin und auch Aktivistin Lilian Klebo. Und genau, das geht darum, dieses positive Weltgestalten ins Leben zu holen und Menschen zu verbinden, die was verändern wollen. Ja.
Wir werden dann gerne den Link in die Shownotes setzen natürlich, auch deine persönlichen, wo wir dich erreichen können. Vielleicht zwei Fragen zum Abschluss. Was würdest du anders machen in deinem Leben, wenn du es noch einmal machen könntest? Und die letzte Frage ist, was wirst du in Zukunft anders machen?
Was würde ich anders machen? Als erstes wollte ich natürlich sagen, nichts. Dann habe ich gedacht, na, das kann ich nicht machen. Erste Assoziation war, ich würde für meine Führerscheinprüfung mehr lernen, weil ich bin bei der ersten Führerscheinprüfung durchgefallen. Genau, weil ich mich zu sehr auf die Technik und auf das Computerprogramm verlassen habe und dadurch, ja, bin ich durchgerasselt in der Theorie. Also ja, wahrscheinlich würde ich dafür mehr lernen. Und was werde ich zukünftig anders machen? Ich glaube, da geht es ganz viel um das Thema Verein. Ich habe in den letzten 2,5 Jahren sehr, sehr viel Zeit für Ausbildung investiert. Also ich bin seit diesem Jahr auch psychosoziale Beraterin. Und jetzt geht es schwerpunktartig darum, dass ich auch mehr ins Netzwerken komme. Und daher freue ich mich irrsinnig, dass ich diese Wirkschafferinnen ins Leben rufen durfte und da wirklich ein Miteinander, ein neues Miteinander, ja, gestalten darf.
Liebe Marie, ich danke vielmals für deine Zeit, deine wertvolle Zeit, weil du bist ja sehr schwer beschäftigt. Wenn man dich sucht, glaube ich, findet man dich unter Fulfillment at Work. Ist das genau richtig? Mhm. Wenn Sie mich suchen, finden Sie mich auf Google oder unter richardkahn.com. Und für uns beide wünsche ich mir, dass das möglichst viele Leute sehen und liken und weitergeben, wie halt immer das in dieser digitalen Welt funktioniert. Und ich freue mich auf das nächste analoge Treffen mit dir. Danke vielmals.
Ich mich auch. Vielen Dank, Richard.
Vielen Dank, dass Sie da waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Kanal, um keine Episode mehr zu verpassen. Wir freuen uns auch über eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder Google, wo auch immer. So helfen Sie uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Und empfehlen Sie die Folge gerne weiter, wenn sie Ihnen Freude gemacht hat. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.